Deutschlandfunk Nova.
Ihr hört Deutschlandfunk Nova. Seit Jahren ist Krieg in der Ukraine. Eskaliert ist der Krieg vor 3 Jahren, am 24. Februar 2022. Seitdem führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Dabei wurde viel zerstört in dem Land. Menschen wurden getötet oder sind auf der Flucht. Aber es gibt auch Menschen, die sind geblieben. Besonders betroffen von dem Krieg ist der Osten der Ukraine. Wie die Lage der Menschen dort ist, weiß Sarah Easter von der Hilfsorganisation CARE. Die Hilfsorganisation macht Nothilfe in Krisenregionen. Sarah war immer wieder im Frontgebiet in der Ukraine unterwegs. Hi Sarah.
Hallo.
Wo in der Ukraine warst du bis jetzt?
Also ich war jetzt im Dezember, war ich nochmal im Osten der Ukraine, also in Kharkiv, aber auch in einem Dorf in der Donetsk-Region, das ist so 30 Kilometer von der Frontlinie entfernt, und dann aber auch in Dnipro und Pavlorad, wo wir auch Evakuierungseinsätze haben mit Partnerorganisationen.
Welche Eindrücke hast du aus diesen Gebieten mitgenommen?
Also ich glaube, was so ganz besonders akut ist, ist natürlich die Zerstörung, die man da sieht, wenn man da entlang fährt. Also blaue Plastikplanen auf zerstörten Dächern, aber auch Bäume, die kahlrasiert sind. Und in Städten wie Kharkiv ist auch so jedes dritte Fenster mit Pappe oder mit Holz verbarrikadiert, weil die Fenster zerstört worden sind. Oder aber auch Wohnungen, in denen ich war, wo die Fenster so einen Spalt breit offen gelassen werden müssen, weil wenn Explosionen kommen, dass diese Fenster nur aufgeschlagen werden, statt kaputt gemacht werden, weil die Menschen sich das, die Reparatur nicht leisten können. Oder aber auch U-Bahn-Stationen, wo Kinder nun in die Schule gehen und auch Weihnachten dort gefeiert haben.
Das Leben hat sich also extrem verändert. Kann man dort nach 3 Jahren Angriffskrieg von einem Alltag der Menschen sprechen?
Also schon, natürlich kommt schon so eine bisschen Normalität da auch zustande. Also ich habe auch Menschen gesehen, die auch mit ihren Kindern Schneemänner gebaut haben. Und also so eine bisschen Normalität halt da ist. Aber gleichzeitig hat man ja auch dann eine kritische Infrastruktur, die immer wieder Angriffe ausgesetzt ist. Und da hat man dann so, dass man im Winter dann immer wieder die Heizung, die ausfällt oder kein Strom da ist oder die Wasserversorgung aussetzt. Und da natürlich auch einfach Städte sind, die konstant bombardiert werden und evakuiert werden müssen. Als ich auch da war, ist auch einfach 10 bis 20 Mal am Tag die Sirene, die Luftalarmsirene losgegangen. Und das setzt natürlich auch zu in so einem Alltag. Aber gleichzeitig sind Geschäfte noch geöffnet und Menschen gehen auch noch weiterhin zur Arbeit. Aber es ist natürlich ein anderer Alltag als das, was sie vor 3 Jahren halt gewohnt waren.
Kannst du uns da noch mal reinholen? Wie sieht so ein Tag aus? Ist das ganz normal geworden, dass man zwischendurch irgendwie in den Keller geht, oder wie sieht das aus?
Also die Ukraine ist ja technologisch auch sehr gut ausgerüstet jetzt, sodass man halt schon dann auch weiß, wenn ein Alarm kommt, was das für eine Art von Alarm ist und wie man reagieren muss. Und natürlich, je näher man auch an der Front ist, dann ist es so manchmal, dass der Alarm auch einfach zu spät kommt. Dass erst die Explosion kommt und dann der Alarm, weil sie halt einfach viel zu nah dran sind. Und der Alltag ist jetzt so, dass man erst reagiert, wenn man etwas hört. Also dass man die Geräusche analysiert, ob etwas auf einen zukommt oder ob etwas weggeht davon. Und so, dass man natürlich trotzdem dann auch in Kellern oder Aufzugsschächten dort übernachtet, wenn es wieder Beschuss gab. Und es gibt aber auch Menschen, die es halt auch nicht können. Also ich habe auch mit vielen Menschen gesprochen, die bewegungseingeschränkt sind und dann im 9. Stock wohnen und halt nicht jedes Mal, wenn der Alarm herrscht oder wenn eine Explosion zu hören ist, dann runter in den Keller rennen können. Und die dann in ihren, im Flur sitzen, um weit weg von Fenstern zu sein, wenn die Explosionen halt stattfinden, und dort dann einfach hoffen, dass sie überleben.
Wie präsent ist denn Lebensgefahr für die Menschen da?
Also je näher man natürlich an der Front ist, ist natürlich schon Lebensgefahr natürlich auch gegeben. Auch jedes Mal, wenn sie einen Fuß vor die Tür setzen, wissen sie halt nicht, ob sie lebend wieder nach Hause kommen, wenn sie dann Brot suchen oder Wasser suchen. Und das ist dann schon sehr alltäglich in sehr vielen dieser Städte, sodass wir dann auch mit Partnerorganisationen Evakuierungseinheiten haben, die die Menschen aus solchen Städten dann rausholen, weil da einfach Leben nicht mehr möglich ist. Je näher man aber natürlich an den Westen rankommt, da ist es dann einfach schon so ein bisschen so ein Alltag geworden, dass Schulen dann unterirdisch sind oder dass man Weihnachten dann nicht auf großen Plätzen feiert, sondern unterirdisch feiern kann, und dass man da trotzdem einfach Wege findet, wie man mit diesem Krieg weiterlebt.
Was sind denn Gründe, warum Menschen bleiben? Also du hast eben gesagt, manche können, weil es vom Körper nicht geht, nicht in den Keller gehen oder so, aber was sind Gründe, warum Menschen generell bleiben, wenn sie bleiben?
Also viele Menschen können sich auch aus diesen Regionen eine Flucht einfach nicht leisten. Also die haben eine sehr magere Rente. Also ich habe mit einer Frau gesprochen, die hat 68 Euro im Monat zur Verfügung von ihrer Rente, sodass sie das sich einfach nicht leisten kann, zu fliehen und sich ein Leben irgendwo anders noch weiter aufzubauen. Andere haben aber auch gesagt, meine Eltern sind hier begraben. Ich bin hier groß geworden. Das ist meine Heimat und ich bleibe hier so lange und ich werde hier sterben, wenn es sein muss. Und diejenigen, die zurückgelassen werden, das sind dann die Älteren. Das sind die, die im Rollstuhl sitzen, die halt auch einfach nicht fliehen können. Und da habe ich eine Frau auch getroffen, die hat auch gesagt, ich werde nicht mehr gebraucht. Warum sollte ich noch fliehen? Also viele, die in unsere also von den Partnerorganisationen die Evakuierungsbusse nutzen, sind im Alter von 40 bis 60, weil sie halt noch den Glauben haben, woanders noch ein Leben aufbauen zu können.
Was wird besonders gebraucht? Du hast ja eben erzählt, die Leute gehen raus zum Brot suchen. Das klingt schon ziemlich so existenziell. Wie sieht's denn aus?
Also natürlich in den frontnahen Gebieten, da gibt es ja auch einfach keine Infrastruktur mehr. Also da sind Supermärkte natürlich auch geschlossen und da ist es dann kritisch, dass die Menschen dann auch Nothilfe bekommen. Das bedeutet dann auch, dass sie Trinkwasser bekommen. Also ich war in einem Dorf zum Beispiel, wo komplett die Wasserversorgung zerstört worden ist und das Grundwasser auch kontaminiert ist, weil das wurde analysiert und da haben sie festgestellt, dass Leichenpartikel da drin sind. Das heißt, man kann das nicht mehr trinken. Deswegen ist es so wichtig, dass dann auch Trinkwasser an solche Orte gebracht wird. Gleichzeitig benötigen sie aber auch so Winterpakete, also dass sie auch mal einen Schlafsack haben für diese Keller, in denen sie hausen, wenn Explosionen kommen oder Raketen kommen. Und gleichzeitig aber auch sowas wie Heizmaterial, wenn die Heizung wieder ausfällt. Oder Reparaturen, wenn die Dächer zerstört sind, wenn die Fenster zerstört sind, damit jetzt bei diesen eisigen Temperaturen, die da draußen auch herrschen, dass die Menschen dort dann auch warm bleiben können. Und insbesondere auch Frauen, die jetzt natürlich die meisten ausmachen, die jetzt vertrieben sind innerhalb des Landes, die eine wirtschaftliche Unsicherheit haben, dass es noch viel mehr von Frauen geführte Haushalte gibt, die Kinderversorgung nicht mehr haben, weil die Schulen nicht da sind, weil sie zerstört worden sind und nur online passieren oder in U-Bahn-Stationen und da dann dringend natürlich auch eine Unterstützung spezifisch für Frauen benötigen.
Wie sieht denn deine Arbeit mit Care genau aus? Also wie schaffst du es, an diesen Regionen zu helfen?
Also wir von Care, wir arbeiten mit Partnerorganisationen vor Ort und da machen wir natürlich erstmal auch Nothilfe, also wie gesagt zum Beispiel diese Wasserverteilungen, aber wir haben auch eine Partnerorganisation, die diese Evakuierungen zum Beispiel aus der Stadt Pokrovsk gerade machen, wo sie 15 Menschen am Tag mit diesen Evakuierungsbussen da rausholen. Wir haben aber auch Reparaturen, also in vielen der Dörfern, also in einem Dorf haben wir 400 zivile Häuser wieder repariert, Dächer und Fenster und dann machen die Teams vor Ort aber auch solche Verteilungen, also dass Hygienepakete verteilt werden, weil es gibt die Menschen, die mit ihrer mageren Rente dort sich auch einfache Sachen nicht leisten können. Ich habe eine Frau getroffen, die sich unglaublich gefreut hat, dass sie einfach einen Eimer bekommen hat, weil sie da drin Wasser sammeln kann, weil wenn der Strom ausfällt, gibt es kein Wasser und sie braucht dann halt Wasser zum Trinken, zum Waschen, aber auch zum Putzen und vorher hat sie das einfach in Plastikwasserflaschen gesammelt und hat sich einfach unglaublich gefreut, dass sie jetzt so was Einfaches wie ein Eimer hat. Und das war schon für mich sehr berührend zu sehen, dass mit so was Kleinem halt auch Hilfe dann auch was ganz Großes bedeuten kann.
Können wir mal bei dem Eimer bleiben? Wie kommt das denn an, dass diese Person jetzt an dieser Stelle einen Eimer braucht? Wie könnt ihr da reagieren und wie kommt diese Information zu euch?
Also es ist immer schwerer geworden jetzt, auch nach 3 Jahren Krieg in der Ukraine, natürlich aufgrund der Finanzierung und der fehlenden Aufmerksamkeit. Aber wenn so eine Person Hilfe benötigt, da gibt es dann lokale Stellen, wo sie sich melden können. Das sind dann diese humanitären Anlaufstationen. Und die haben das dann so organisiert, dass es dann Listen gibt von Menschen, die sagen, ich habe ein Loch im Dach, ich brauche das, ich brauche jenes. Und dann an humanitäre Hilfsorganisationen wie Care rantreten und wir dann genau diese Verteilungen dann spezifisch für die Menschen dort vor Ort machen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man halt mit lokalen Menschen arbeitet, also mit Partnerorganisationen, die halt die Menschen vor Ort kennen, die die Gegebenheiten kennen, die dann auch wissen, wie man so eine Verteilung vor Ort am besten macht. Natürlich, dass man das nicht macht, dass man riesengroße Gruppen auf einmal hat, weil das natürlich dann auch ein Ziel werden kann. Und da dann halt sehr viel Logistik dann dahinter steckt und sehr viel Organisation, damit diese Frau am Ende dann ihren Eimer bekommt.
Danke für dieses Beispiel. In Kriegsgebieten leben ist traumatisierend. Ihr fordert deshalb langfristige Unterstützung für die Menschen. Wie könnte die aussehen?
Also ganz wichtig, insbesondere in der Ukraine, ist natürlich die psychosoziale Hilfe, dass eine Traumabewältigung stattfindet, weil die Menschen leben seit 3 Jahren unter solchen Bedingungen, dass so eine Betreuung einfach unglaublich wichtig ist, dass sowas auch aufbearbeitet wird. Ich habe eine Kollegin gesprochen, die mir gesagt hat, sie hatte das Gefühl, dass sie vor 3 Jahren einmal richtig hat und seitdem nicht mehr die Chance hatte, auszuatmen, dass seit 3 Jahren das Leben einfach stillgestanden hat. Und da ist es unglaublich wichtig, dass es dann einfach solche Angebote gibt, wo Menschen hingehen können und auch eine psychologische Hilfe bekommen. Und da haben wir dann so wöchentliche Gruppensessions zum Beispiel für Vertriebene in Dnipro, die dann Bewältigungsmechanismen lernen. Weil auch jedes Mal, wenn der Alarm klingelt am Handy oder wenn die Sirene draußen heult, dann ist das auch eine psychologische Belastung nach 3 Jahren, jeden Tag, die ganze Nacht heult die Sirene, dass man da dann lernt, mit welchen Bewältigungsmechanismen da sich dann damit umgehen kann. Also dass man sowas sagt wie, identifiziere 3 Farben, die du gerade siehst, oder versuche verschiedene Fabriken, also dass du guckst, ob du was Raues fühlst, wie fühlt sich deine Kleidung an, also dass du etwas machst, was dich in dem Moment hilft, mit dieser Panik, die du fühlst, umzugehen. Und das ist ganz wichtig, dass viel, viel mehr Menschen diese psychologische Hilfe bekommen.
Sarah Easter arbeitet für die Hilfsorganisation CARE und ist immer wieder im Kriegsgebiet in der Ukraine unterwegs. Wie die Situation der Menschen dort aussieht und wie sie mit CARE hilft, hat sie uns erzählt. Vielen Dank, Sarah.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova.